ARD.
Mit unserer Einigung zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt für unsere Verteidigungsfähigkeit.
Der Bundestag reagiert auf die zunehmende Bedrohung durch Russland und beschließt die Wehrdienstreform.
Russland und Indien vereinbaren weitere Kooperationen, unter anderem im Rüstungsbereich.
Der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, schaut mit großer Skepsis auf die aktuellen Ukraine-Verhandlungen.
Und Kanzler Merz reist am Wochenende zu seinem Antrittsbesuch nach Israel, wo es viel zu besprechen gibt.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Martin Seiler aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 5. Dezember um 17 Uhr.
Ja, der Bundeswehr fehlen laut Regierung Zehntausende Soldatinnen und Soldaten. Das soll jetzt gegengesteuert werden. Ein erster Schritt ist die heute vom Bundestag beschlossene Wehrdienstreform. Aber so ganz glatt ist das nicht gelaufen, oder?
Ja, das war erwartungsgemäß eine hitzige Angelegenheit, auch wenn die ganz dicken Brocken, Stichwort Losverfahren, ja noch gar nicht zur Debatte, geschweige denn zur Abstimmung stehen. Über den Schlagabtausch im Bundestag berichtet Benjamin Großkopf.
Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zufrieden.
Mit unserer Einigung zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt für unsere Verteidigungsfähigkeit.
Dieser Schritt hat gedauert, inklusive eines ziemlich großen Krachs in der Koalition, die sich ziemlich verhedderte zwischen Truppenstärken, Losverfahren und der Frage, wie verbindlich Freiwilligkeit eigentlich sein kann. SPD-Mann Pistorius sieht das im Rückblick nicht als Streit, sondern als notwendige Debatte, zu der er alle willkommen heißt.
So soll es sein. Wir sind das Parlament. Wir müssen streiten. Wir müssen Vorlagen legen. Und wir müssen klar machen, warum wir es tun. Aber auch eben dafür streiten und zuhören. Und das tun wir, meine Damen und Herren.
Der Verteidigungsminister wirbt noch einmal für sein Modell. Das setzt darauf, dass sich genug Freiwillige melden. Durch Anreize, etwa einen höheren Sold von mindestens 2.600 Euro brutto, und durch ein Gefühl.
Es sind viel mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen, als uns Teile des Parlaments oder Teile der Öffentlichkeit uns glauben machen wollen. Es gibt das Gefühl für Verantwortung. Hier geht es um Freiwilligkeit. Niemand zwingt uns zu irgendetwas, außer zu einem Fragebogen, der die Erfassung abbildet, und zu einer Musterung, die niemandem wehtut. Worüber reden wir hier eigentlich, meine Damen und Herren, von der linken Fraktion?
Diese Linksfraktion sieht den zunächst Freiwilligendienst als die Vorstufe für mehr, erläutert die Abgeordnete Desiree Becker.
Wir lehnen die Wehrpflicht ab, wir lehnen die Bedarfswehrpflicht ab, wir lehnen auch die Vorbereitung all dessen ab, das heutige Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Man muss sich mal vorstellen, was alle anderen Fraktionen hier als freiwillig definieren. Den Zwang, einen Bogen auszufüllen, und den Zwang, zur Musterung zu gehen. Wenn Pistorius nicht reicht, was dabei rumkommt, dann machen wir eben die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Das heute beschlossene Gesetz sieht allerdings vor, dass eine solche Wehrpflicht wieder der Bundestag beschließen müsste. Genauso wie die Einführung eines generellen Dienstes für die Gesellschaft, egal ob militärisch oder zivil, wie ihn sich die Grünen und ihre Abgeordneten Sarah Nanni vorstellen können.
Warum hat man diesen Fragebogen nicht so gestaltet, dass ihn alle Generationen und alle Geschlechter ausfüllen kann und man zwei Dinge erfährt? Erstens, welche Kompetenzen gibt es schon in der Bevölkerung, die wir für den Zivilschutz und für die militärische Verteidigung einsetzen können? Warum fragt man in dem Fragebogen nicht gleich ab? Bist du bereit, dich mehr zu engagieren für dein Land, zivil oder militärisch?
Unterschiedliche Gründe also, warum die Opposition im Bundestag heute das neue Gesetz ablehnt. Der AfD war es nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Haltung zum Wehrdienst zu verständigen. Und so bleiben ihre Redner wie Jörg Zirwes heute im Allgemeinen beim Lob für die deutschen Soldaten, bei genereller Kritik an der Bundesregierung und ihrem Gesetz.
Dieser Antrag aus der wehrpolitischen Traumtänzerecke dient einzig und allein dazu, die linksbunte Blase zum Hüpfen zu bringen, die den Wehrdienst ohnehin meidet, wie der Teufel das Weihwasser. Mit Ihnen hier ist kein Staat zu machen, geschweige denn ein Staat zu verteidigen.
Schon im Januar soll es losgehen. Erst mit dem Fragebogen, dann mit der Musterung. Und vor allem, das hofft der CSU-Verteidigungsexperte Thomas Erndl, mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens.
Und Normalfall war, dass die Bundeswehr immer durch unsere Gesellschaft getragen worden ist, dass sich Familien Gedanken gemacht haben über die Frage, ob der Sohn auch Wehrdienst leistet oder vielleicht auch verweigert. Auch diese Möglichkeit besteht weiterhin.
Denn egal, ob freiwillig oder Pflicht, im Grundgesetz steht, dass man aus Gewissensgründen jeden Wehrdienst verweigern kann.
Der Hauptgrund für die Umgestaltung des Wehrdienstes war ja gerade in Indien zu Gast, Russlands Machthaber Putin. Mit dem indischen Premierminister Modi hat der Kreml-Chef nach wie vor einen treuen Partner an seiner Seite. Worum ging es da heute bei dem Treffen?
Ja, so Indien kauft ja unter anderem weiter in nicht gerade geringen Mengen russisches Öl und Modi sagt zwar, wir sind für Frieden. Der Bitte des Westens, Druck auf Moskau auszuüben, kommt Indien aber nicht nach. Über das Treffen berichtet aus Neu-Delhi Peter Hornung.
Absicht war es ganz sicher nicht, um den Staatsgast zu ärgern. Aber Russlands Hymne klang ziemlich schief, als sie von einer Militärkapelle vor dem Präsidentenpalast von Neu-Delhi gespielt wurde. Denn Wladimir Putin wurde in Indiens Hauptstadt ein durchaus herzlicher Empfang bereitet. Premier Modi hatte dafür gestern Abend sogar das Protokoll gebrochen. Er persönlich holte den russischen Präsidenten mit seiner eigenen Limousine am Flughafen ab. Noch an der Gangway umarmte er ihn innig. Nach dem offiziellen Empfang mit militärischen Ehren hielten die beiden einen Indien-Russland-Gipfel ab, den 23. seiner Art. Mit jedem Satz, das hörte man, ging es Indiens Premier Narendra Modi darum, die Nähe zu Putin und Russland zu demonstrieren. Ihr Besuch ist ein historisches Ereignis. Es ist 25 Jahre her, seit Sie 2001 Ihr Amt antraten und Indien zum ersten Mal besuchten. Schon bei diesem ersten Besuch wurde ein starkes Fundament für eine strategische Partnerschaft gelegt. Ich freue mich sehr, dass auch unsere persönliche Beziehung nun schon 25 Jahre besteht. Nach dem Gipfel zählten beide eine längere Liste auf an Vereinbarungen und gegenseitigen Versprechen. Wladimir Putin. Wie Sie gesehen haben, wurde ein umfangreiches Paket unterzeichnet, ein Abkommen zwischen Regierungen, Behörden und Unternehmen. Viele davon zielen darauf ab, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Indien auszubauen. So will Russland Indien mehr Militärtechnik liefern. Man will auch in Sachen Kernenergie und bei der Förderung seltener Erden intensiver zusammenarbeiten. Auch auf internationaler Ebene will man die Kooperation ausbauen mit anderen gleichgesinnten Ländern der globalen Mehrheit, wie Putin sagte. Damit sind Länder des globalen Südens gemeint, aber auch China. Und natürlich das Thema Energie, vor allem Erdöl. Indien hatte seit Beginn des Ukraine-Krieges billiges russisches Öl bezogen. Es beteiligt sich nicht an den Sanktionen gegen Russland. Zuletzt hatte Indien auch auf Druck aus Washington schon weniger importiert. Russland will diesen Trend natürlich rückgängig machen. Die Energiepartnerschaft entwickelt sich erfolgreich. Russland ist ein zuverlässiger Lieferant von Energieressourcen und allem, was für die Entwicklung der indischen Energiewirtschaft benötigt wird. Wir sind bereit, die ununterbrochene Brennstoffversorgung für Indiens schnell wachsende Wirtschaft weiterhin sicherzustellen. Der Ukraine-Krieg wurde lediglich am Rande erwähnt. Indiens Premier Modi sagte nur allgemein, eine friedliche Lösung sei notwendig. Alle Parteien müssten zusammenarbeiten. Das Wohl der Welt liegt allein im Frieden. Wir alle sollten nach friedlichen Wegen suchen. Angesichts der Bemühungen der letzten Tage bin ich fest davon überzeugt, dass die Welt zum Frieden zurückfinden wird. Ein russisches Also Dankeschön hatte Narendra Modi noch für Putin. Doch trotz aller demonstrativen Herzlichkeit und Nähe, klar ist, dass Modi auf einem schmalen Grat wandert. Denn Indien braucht auch andere Partner als Russland, aus dem Westen zum Beispiel. Modi versucht seit langem gleichermaßen gute Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Ländern zu führen. Zu den USA, zur EU oder eben zu Putin. Kritik daran hat er immer wieder zurückgewiesen.
Der Plan der USA für einen Frieden in der Ukraine ist ja erstmal gescheitert, beziehungsweise hat Wladimir Putin ihn in der derzeitigen Form abgelehnt. Wie geht's jetzt weiter? Gibt's noch Hoffnung auf irgendeine Lösung in nächster Zeit?
Hören wir dazu Christoph Heusken. Er ist, das kann man mit Fug und Recht sagen, ja ein absoluter Fachmann für Außenpolitik, war unter anderem ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York und saß dem UN-Sicherheitsrat vor und er war Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, weiß also, wovon er spricht, wenn er die aktuellen Bemühungen um Frieden in der Ukraine beobachtet und einschätzt. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, ja, schaut er mit Skepsis auf die laufenden Gespräche.
Also man darf die Hoffnung nicht aufgeben und man muss immer versuchen, durch Verhandlungen, durch Gespräche zu einer Lösung zu kommen. Ich finde es richtig, dass das weitergeht, aber leider sind wir, was die Gemeinsamkeiten anbelangt, noch nicht so, dass ich glaube derzeit, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Da liegen einfach die Erwartungen von beiden Seiten zu weit auseinander. Das Einzige, was hilft, ist eine Politik der Stärke gegenüber Wladimir Putin. Er muss einsehen, dass er sein Ziel, nämlich die Unterwerfung der Ukraine, die Besetzung weiterer Teile des Landes, die Demilitarisierung des Landes, dass er das nicht erreicht. Und bevor er das nicht merkt, ist er nicht bereit zu Kompromissen, die ihrerseits wiederum für die Ukraine akzeptabel sind.
Der ehemalige Top-Diplomat Christoph Heusgen im Bayerischen Rundfunk. Wir wechseln jetzt mal den Schauplatz und schauen auf die Situation im Nahen Osten. Genauer gesagt, werfen wir einen Blick auf Benjamin Netanyahu. Der hat ja gerade für Schlagzeilen gesorgt mit seinem Gnadengesuch an Staatspräsident Herzog. Ein ja bisher einmaliges Vorgehen in der Geschichte des Landes, ne?
Ja, und jetzt hat Israels Regierungschef nochmal nachgelegt und hat das gegen ihn laufende Korruptionsverfahren als Bugs Bunny-Prozess verspottet. In einem gestern veröffentlichten Video bezeichnet Netanyahu das Gerichtsverfahren zudem erneut als politisch motivierten Prozess, dessen Ziel es sei, ihn aus dem Amt zu zwingen. Wieder hat er dabei jegliches Fehlverhalten geleugnet, zudem verteidigte er seinen umstrittenen Antrag auf Begnadigung.
Ja, nochmal zum Hintergrund. Gegen Netanyahu läuft ein Prozess wegen Korruption. Ihm und seiner Frau Sarah wird zur Last gelegt, von Milliardären Geschenke, darunter Schmuck, Champagner und Zigarren im Wert von mehr als 220.000 Euro im Gegenzug für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben. Außerdem soll Netanyahu versucht haben, mit israelischen Medien eine für ihn günstige Berichterstattung auszuhandeln. Trotzdem gibt's ja jetzt hohen Besuch.
Und vielleicht auch wieder Geschenke übermorgen. Kanzler Merz reist nämlich zu seinem Antrittsbesuch nach Israel. Über die Querelen und den Eurovision Song Contest und die Teilnahme Israels wird da wohl eher nicht gesprochen. Aber es gibt ja trotzdem genug Themen. In einer Erklärung der Bundesregierung heißt es vorab, neben den bilateralen Beziehungen werden die weitere Stabilisierung des Waffenstillstands in Gaza sowie andere internationale Themen im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs stehen.
Stichwort Waffenstillstand, der scheint ja, wenn man auf die aktuellen Zahlen schaut, zumindest eher einseitig zu sein.
Ja, alarmierende Zahlen. Laut Angaben von Hilfsorganisationen wurden allein zwischen dem 11. Oktober und dem 24. November im Gazastreifen nochmal mehr als 330 Menschen, darunter 70 Kinder, durch Angriffe des israelischen Militärs getötet. In einem Brief an Kanzler Merz beklagen 9 Organisationen wie etwa Caritas International und die Welthungerhilfe, dass es immer noch schwierig sei, die notleidende Bevölkerung dazu zu erreichen. Merz solle sich deshalb in Israel für einen freien Zugang der Helfer einsetzen. Ja, und mit Sorge schauen die Unterzeichner auch auf zunehmende Gewalt im Westjordanland und Ostjerusalem durch israelische Militäreinsätze und militante Siedler. Auch das Thema müsse der Bundeskanzler ebenfalls in seinem Gespräch mit Netanyahu anschneiden. Erstmal geht es für Merz morgen allerdings nach Jordanien. Da stehen Gespräche mit König Abdullah II. An.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Martin Seiler aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Freitag noch.